Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Programm von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Monika Bargett und in dieser Sendung beschäftigen wir uns damit, wie die Gemeinschaft der Kirche eine Schule der Liebe sein kann. Unser Gast ist heute aus Fulda zugeschaltet. Es ist Theologe Daniel Pacho, der ansonsten in Rom lebt. Grüß Gott.
Ich grüße Sie. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich entsinne mich noch sehr gut. Ziemlich genau vor einem Jahr hat man mir als Priester eine neue Aufgabe anvertraut, die mich, wie Sie gesagt haben, aus Deutschland herausgeführt hat und zunächst in das Herz der Kirche nach Rom. Und in der Zukunft darf ich in einem ganz besonderen Dienst für die Weltkirche tätig sein. Und aus dieser Außenperspektive habe ich die schweren Stürme verfolgt, die in den vergangenen Monaten über die Kirche und besonders auch über die Kirche in Deutschland hereingebrochen sind. Und mit einem gewissen Abstand aufgrund meiner äußeren Lebenssituation nehme ich wahr, dass sich für viele Menschen das Antlitz der Kirche verändert hat in diesem vergangenen Jahr. Für die kritischen Stimmen mag lediglich offenbar geworden sein, was man schon immer wusste. Aber schauen wir in unser eigenes Herz. Wer von uns, die wir die Kirche lieben, ist nicht zuinnerst erschrocken und enttäuscht über das, was wir gehört haben, über abscheuliche Sünde, über verletzendste Ungerechtigkeit, letztlich über die Fratze des Teufels, der wir ausgerechnet im Heiligtum selbst begegnen mussten. Ich möchte Sie jetzt einladen, dass wir in dieser Stunde mit dem Herrn gemeinsam und mit seinen Augen auf die Gemeinschaft der Kirche schauen, dass wir sie wieder neu begreifen als eine Schule der Liebe, als den Raum, an dem der Mensch lieben lernt, so zu lieben, wie Gott liebt. Wollen wir zunächst im Gebet den Heiligen Geist anrufen, dass er uns beisteht. Dreifaltiger Gott, du selbst bist die wahre Liebe. Wenn wir auf dich, auf dein liebendes Herz schauen, dürfen wir begreifen, was Liebe bedeutet. Mit unendlicher Liebe schaust du auf deine dir auserwählte Braut, die Kirche. Wir wollen dich jetzt um deinen Heiligen Geist bitten, dass du uns einführst in das Geheimnis der Kirche, dass wir auf die Kirche schauen, so wie du auf die Kirche schaust und dass wir mehr und mehr erkennen, was es heißt zu lieben, so wie du geliebt hast. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Wir wollen in einem ersten Schritt fragen, was Liebe bedeutet. Was ist wahre Liebe? Wenn wir uns zunächst das deutsche Wort Liebe anschauen, dann müssen wir feststellen, dass dieses eine Wort eigentlich sehr verschiedene Phänomene bezeichnet. Ich kann von der Liebe zu einem Gegenstand oder vielleicht zu einem Hobby sprechen, ebenso wie von der Liebe zu meinem Beruf oder zu meiner Heimat, dem Ort, von dem ich herkomme. Ein Kind wird sagen, dass es sein Haustier liebt. Oder seine Freunde, die Klassenkameraden. Eltern lieben ihr Kind, das Kind liebt Mama und Papa und Mann und Frau können einander lieben. Sehr verschiedene Dinge, für die wir im Griechischen drei verschiedene Worte verwenden können. Die griechische Sprache unterscheidet zum einen in das Wort Philia. Das ist die Freundschaftsliebe. Das zweite Wort, das wir ebenfalls mit Liebe übersetzen, ist der Eros. In ihm schwingt die verlangende, geschlechtliche Liebe mit. Man könnte sagen, man hört immer bei dieser Form der Liebe den Satz, ich liebe dich, ich will dich, ich hab dich zum Fressen gern. Also eine Bewegung, die das geliebte Objekt ergreift und vereinnahmt. Und es gibt noch eine dritte griechische Bezeichnung für Liebe. Es ist das Wort Agape. Agape bezeichnet eine Liebe, die sich für den anderen verzehrt. Ich liebe dich, bin ganz dein. Ich bin ganz für dich da. Ich schenke dich mir hin. Also eher die entgegengesetzte Bewegung des Eros, der ergreift, als eine Liebe, die sich hingibt und verschenkt in der Agape. In den Schriften des Neuen Testamentes begegnet uns jetzt einmal, abgesehen von den Stellen, an denen die Freundschaftsliebe zwischen Jesu und seinen Jüngern beschrieben wird, in diesen Schriften begegnet uns in erster Linie der Ausdruck Agape. Wenn Jesus von Liebe spricht, dann verwendet er das griechische Wort Agape, um eben diese Liebe zu kennzeichnen, die besonders durch das Christentum ausgeprägt wurde. Diese Liebe, die sich hingibt. Man könnte sagen, dass das Christentum nichts anderes ist als eine Schule der Liebe, in der wir Menschen diesen Aspekt der Liebe wieder neu erlernen konnten. Liebe im christlichen Sinn bedeutet immer, den Blick ganz auf den anderen zu richten. Jesus sagt im Johannesevangelium, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Also auf den anderen und für den anderen hinlebt. Wenn wir in die Entwicklungsgeschichte des einzelnen Menschen schauen, dann können wir ebenfalls beobachten, dass eigentlich jedes Kind lernen muss zu lieben. Jede Mutter hat in der Erziehung ihres Kindes schon einmal erfahren, dass die erste Regung der Liebe der Griff des Kindes nach dem anderen ist. Ich will, das ist die erste Botschaft, die diese kleinen Hände, die nach Nahrung oder nach einem Gegenstand ausgreifen, verkünden. Ich will das andere haben, ich will das andere besitzen. Ja, und dann ist es die familiäre Schule der Liebe, durch die schon in den ersten Jahren der Aspekt der verlangenden und der besitzergreifenden Liebe ergänzt werden muss, durch die freundschaftliche Liebe und schließlich durch die selbstlose Liebe, in der das Wohl des anderen als mein eigenes Glück erkannt wird. In dem Augenblick, in dem ein kleines Kind zum ersten Mal daran Gefallen findet, vielleicht ein anderes Kind zum Beispiel durch Streicheleinheiten zu trösten. Also auf den anderen schaut, dem anderen Liebe gibt. In diesem Augenblick hat es gelernt, dass unser menschliches Liebesglück nicht nur im Rausch des Besitzes besteht, dadurch, dass ich alles habe, sondern dass ich von Glück und Liebe erfüllt werde, wenn ich den anderen in den Blick nehme und mich ihm selbstlos anheimgebe. Geben ist nicht nur seliger als nehmen, wie wir sagen, sondern das Geben macht auch seliger als das Nehmen. Also schon in der Liebesschule der familiären Erziehung lernt das kleine Menschenkind zu lieben. Und diese Liebesschule, dieses Erlernen müssen von Liebe, ist eigentlich durch den Sündenfall im Paradies notwendig geworden. Der Sündenfall ist die letzte Ursache dafür, dass sich das Gift egoistischen Besitzenwollens in das Phänomen der Liebe eingeschlichen hat. Hierin liegt übrigens das wirklich Perverse der Sünde, dass sie im Antlitz des Guten erscheint und das Gute, die Liebe, von innen her auszuhöhlen vermag. Schauen wir kurz auf die Geschichte des Sündenfalls. Die Paradiesesgeschichte berichtet uns davon, dass die Sünde in dem Augenblick in die Welt kam, in dem der Mensch damit begonnen hat, die Liebesbewegung umzukehren. Und in dem Augenblick, in dem aus einem Empfangenden und einem Beschenkten jemand wurde, der ausgreift, der Besitz ergreifen will, der mehr haben will, als er ist. Adam und Eva waren nicht mehr zufrieden mit dem, was Gott ihnen gab, Sie wollten nicht länger empfangen, sie wollten selber besitzen, sie wollten selber pflücken. Ich glaube, dass diese unterschiedliche Bewegung, das neuerdings ergreifen wollen, diese Umkehr sehr deutlich macht. Zunächst waren die beiden die Beschenkten, die alles von Gott empfangen haben, und plötzlich greifen sie selber aus nach der Frucht und wollen diese besitzen. Auch die Tatsache, dass die beiden erst jetzt, also in dem Augenblick, in dem sie begonnen hatten, auf sich selbst zu schauen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, auch die Tatsache, dass sie erst jetzt bemerken, dass sie nackt sind und sich voreinander schämen, belegt diese neue Perspektive. Vor dem Sündenfall gab es keinen Spiegel. Das hat die gar nicht interessiert. Da hat man auf den anderen geblickt. Es ging um den anderen, um die Größe Gottes, das Wohlergehen meines Mitmenschen. Und jetzt plötzlich trete ich selbst in den Mittelpunkt und will mich beschauen. An dieser Stelle müssen wir uns deutlich machen, dass dieses christliche Menschenbild, also unser christliches Verständnis von Liebe als etwas, was sich verschenkt und dem anderen hingibt, dass das keineswegs eine den Menschen vernichtende Selbstverachtung propagiert. Es geht nicht darum, den Menschen klein zu halten, dass er sich in jedem Atemzug aufgeben solle und verschwinde. Ganz im Gegenteil. Es geht bei dieser tiefsten Wahrheit über den Menschen und über das wahre Wesen der Liebe im Letzten darum, dass der Mensch groß wird und zu seiner wahren Würde gelangt. Worin besteht die Würde von uns Menschen? Die Würde des Menschen besteht in seiner Gottebenbildlichkeit. Was mich groß macht, das ist meine Ähnlichkeit mit dem unendlichen und allmächtigen Schöpfer des gesamten Universums. Denken wir an den Psalmisten, der uns sagt, oder der über den Menschen spricht und sagt, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also das Große, was der Mensch besitzt, ist, dass er Gott ähnlich ist. Was zeichnet diese Ähnlichkeit aus? Wir bekennen unseren Gott als den Gott, der liebt, und mehr noch, als den Gott, der Liebe ist. Natürlich ist Gott auch allmächtig und intelligent und unfehlbar, aber ich glaube, in all diesen Dingen können wir als Geschöpfe gewiss nicht mithalten. Ich sehe keine große Ähnlichkeit zwischen mir und einem allmächtigen, einem unendlich intelligenten und einem unfehlbaren Gott. Das sind Eigenschaften, die er hat, aber von denen wir nicht viele teilen. Aber das, was das Wesen Gottes auszeichnet, ist, dass er selber Liebe ist, seine Liebe. Er liebt nicht nur, nein, er ist Liebe. Und wenn wir in das Herz unseres Gottes schauen, dann begegnet uns die Liebe in ihrer allerreinsten Urform. Und was sehen wir in diesem liebenden Herzen Gottes? Wir sehen ein Herz, das sich verschenkt. Wir sehen den dreifaltigen Gott, in dem die Liebe darin besteht, dass sich die eine göttliche Person an die andere göttliche Person verschenkt. Oder bleiben wir im Bild des Herzens, wir sehen ein liebendes Herz, das dadurch lebt, dass es pumpt, dass es Blut von sich wegpumpt. Wenn ein Herz aufhört zu schlagen, wenn ein Herz aufhört zu lieben und sozusagen das eigene Herzblut an etwas anderes zu verschenken und von sich wegzupumpen, dann ist es tot. Denken wir nur, was wäre auch das für eine armselige Gestalt, wenn wir einen Gott hätten, der nichts anderes tun würde, als Tag und Nacht auf sich selbst bedacht zu sein. scheinbar in Angst vor Konkurrenz alles in sich hineinfressen würde und nur sich selber sieht. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Die erste und größte Lüge der Weltgeschichte war die Behauptung der teuflischen Schlange im Paradies, der Mensch könne dadurch werden wie Gott, wenn er die Frucht des Baumes an sich reißt. Wenn er also statt zu empfangen und weiterzugeben, wenn er anfängt, Dinge zu ergreifen, an sich zu reißen und an sich zu ziehen. Das war die erste und größte Lüge der Weltgeschichte, mit der der Teufel versucht hat, uns Menschen den Begriff der Liebe zu verstellen. Und diese Ursünde, die im Paradies begangen wurde, ist letztlich der Grund dafür, dass in uns, im innersten Herzen unseres Menschen, die Grammatik der Liebe verdreht wurde. Das ist die schwerste Krankheit, die wir haben. Unsere Welt leidet bis zum heutigen Tag sozusagen an Herzrhythmusstörungen. Immer und immer wieder verfallen auch wir Christen dieser wahnwitzigen Idee, wir könnten uns selber dadurch groß machen, dass wir andere und anderes an uns binden, in uns hineinstopfen und aufessen. Papst Benedikt hat in seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas Est, genau diese Grundproblematik des verwundeten menschlichen Herzens vorgestellt. Wir haben es verlernt zu lieben. Und nur im dreifaltigen Gott, der selbst die wahre Liebe ist, kann der Mensch Heilung finden. Nur von ihm können wir neu lernen, was Liebe bedeutet, können wir uns gesund lieben lassen, dass auch wir wieder lieben können. Der Sohn Gottes ist einzig und allein mit dieser Botschaft auf unsere Welt gekommen, dass Gott Liebe ist. Und nur im Blick auf ihn haben wir die Möglichkeit, neu zu lernen, was wahre Liebe bedeutet. Und in diesem Auftrag steht die Kirche bis zum heutigen Tag. Vielleicht werden Sie sich fragen, warum ich mich mit diesen auf den ersten Blick sehr philosophischen und theoretischen Fragen um das rechte Verstehen von Liebe beschäftige, wenn es doch heute eigentlich um die Kirche gehen soll. Ich glaube, dass wir die Kirche nur dann richtig verstehen, wenn wir sie als Schule der Liebe begreifen. Also als den Ort, an dem ich lernen soll, so zu lieben, wie Gott liebt. Aber bevor wir uns dieser Schule zuwenden, möchte ich noch mit Ihnen einen Blick auf unser aller Grundschule der Liebe werfen, unsere Familie, in der wir aufgewachsen sind. Bereits in der Beschreibung der frühkindlichen Erziehung wurde deutlich, dass unsere ersten menschlichen Schritte bereits davon begleitet sind, Liebe zu lernen. In späteren Jahren wird dann die Liebe zwischen Mann und Frau zu dem Ort, an dem es wiederum darum geht, tagtäglich meine Liebe zum anderen von der egoistischen Tendenz des Besitzenwollens zu bereinigen und sie zu heiligen, dadurch, dass ich sie diesem göttlichen Rhythmus der Liebe anpasse, dem sich verschenken wollen, dem Schauen auf den anderen. Spätestens nach dem Abklingen der ersten Verliebtheit ist wohl jedem von uns klar geworden, dass echte Liebe ein lebenslanger Lernprozess ist, in dem es eben immer wieder darum geht, der Tendenz zum eigenen entgegenzuwirken. Der Tendenz dazu, dass ich den anderen einnehmen möchte, dass ich ihn nach meinem Gusto verändern möchte. Und dazu zu gelangen, dass ich diesen so großherzig gesprochenen Satz, ich liebe dich, wie du bist, in jedem Augenblick, in jeder Situation des Alltags umsetze. Wenn wir ein wenig sensibel geworden sind für die Geschichte unserer Liebesfähigkeit, also wenn wir einmal ganz ehrlich schauen, wie und an welchen Stellen in unserem Leben wir gelernt haben zu lieben oder gewachsen sind in unserer Liebe, vielleicht zu einer anderen Person, dann werden wir feststellen, dass wir gerade an den Stellen in der Liebe haben wachsen können, an denen wir ganz und gar gegen unser eigenes Ich haben lieben können und lieben müssen. Ich bin davon überzeugt, dass in der ehrlichen Liebe ein zähneknirschendes und unter schweren inneren Kämpfen hervorgebrachtes Ich liebe dich trotzdem oft viel, viel wertvoller ist und fruchtbarer als ein romantischer Kuss vor der untergehenden Sonne. Dort, wo ich um meine Liebe kämpfe, wo ich meine Liebe reinige von egoistischen Tendenzen und ganz allein der andere meine Glückseligkeit bedeutet, da wächst meine Fähigkeit zur Liebe. Da geht es dann ganz allein um die Annahme des anderen als ein anderer. Ich denke, dass es nicht selten die Krisensituationen sind, in denen wir um die selbstlose Liebe zum anderen haben kämpfen müssen, die ein Ehepaar zusammenschweißen und die Liebe haben wachsen lassen. Nur in der Agape, also in dieser sich hingebenden Liebe, begegnen wir dem göttlichen Ursprung der Liebe. Nur in dieser Liebe, die sich selbst ganz vergisst, begegnen wir der wahren Liebe, die Gott selber ist und die Gott dem Menschen ins Herz gelegt hat. Wer als spekulierender Börsenmakler in seiner Liebe stets eine Gewinn- und Verlustkalkulation im Hinterkopf behält, der wird dem wahren Geheimnis von Liebe niemals begegnen. Und auch wenn wir auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern schauen, können wir sehen, dass auch in dieser Beziehung es immer wieder Stellen gibt, an denen beide die Möglichkeit haben, in die Schule der Liebe zu gehen, also zu wachsen. Wenn zum Beispiel die Eltern ihrer Liebe zu den Kindern auch dann treu bleiben, wenn diese in menschlichen Augen ihren Anspruch auf Liebe durch eigenes Fehlverhalten verloren haben. In dem Augenblick, in dem Eltern einem unter die Räuber gefallenen Kind trotz aller Distanz zu dem sündigen Verhalten des Kindes dennoch sagen können, dass sie es immer als ihr Kind lieben. An diesen Stellen begegnen wir der tiefen Bedeutung von Liebe. Und manchmal kann man fast den Eindruck haben, dass erst ein solcher Bruch auch zwischen Eltern und Kindern dazu führen kann, dass beide zu einer tieferen und zu einer selbstloseren Liebe finden. Ebenso können dies Kinder erleben, wenn ihre vielleicht älter werdenden Eltern, die sie jetzt als anstrengend oder durch eine Krankheit als belastende Schwierigkeit erleben, ja, wenn diese Eltern jetzt eine Gelegenheit sind, selbstlose Liebe zu zeigen. Wenn ich einen Besuch machen kann, von dem ich selber überhaupt nichts habe, bei dem es mir einzig und allein darum geht, den anderen zu erfreuen. Ich glaube, dass es eine sehr fruchtbare Perspektive auf unser Leben ist, wenn wir uns insbesondere in den Momenten, in denen uns Menschen oder Dinge gegen den Strich gehen, also unserem eigenen Willen widersprechen, wenn wir uns in diesen Augenblicken nach der gegebenenfalls berechtigten Rebellion erst einmal fragen, ob dieses Ereignis mir nicht dabei helfen kann, eine selbstlosere Form der Liebe zu erreichen. Ich glaube, dass unter diesem Gesichtspunkt die größten Klöpse unserer Mitmenschen zu sehr, sehr kostbaren Gelegenheiten werden könnten, um zu lernen, mehr und besser zu lieben. Natürlich, auch ich unterhalte mich an der Supermarktkasse lieber mit einem guten Freund oder einem Gleichgesinnten. Aber im Hinblick auf meine Liebesfähigkeit bin ich durch einen verrückten Trottel oder einen unsympathischen Zeitgenossen noch immer reicher beschenkt worden. Durch solche Begegnungen durfte ich wachsen, durfte ich lernen zu lieben, ohne auf mich zu schauen. bitte, vergessen wir nie, dass es nur einen einzigen Grund gibt, warum wir auf Erden sind. Wir müssen lernen zu lieben, denn das ist das, was wir einmal eine Ewigkeit lang im Himmel tun werden. Wer für den Himmel bereitet sein will, der muss lieben, wie man in der Ewigkeit lebt. Lieben wie Gott. Wenn wir an dieser Stelle jetzt unseren Blick auf die Kirche richten, dann möchte ich Sie an ein eher ungewöhnliches Bild für die Gemeinschaft der Kirche erinnern. Im Neuen Testament stoßen wir ja auf sehr verschiedene Aussagen, in denen Jesus selbst oder beispielsweise der heilige Paulus in seinen Briefen die Gemeinschaft der Kirche beschreiben. Der Herr selbst spricht beispielsweise vom Weinstock und den Rebzweigen, um unsere lebensnotwendige Verbindung zu ihm hin zu verdeutlichen. Für Paulus ist es immer wieder das Bild des Leibes Christi, der die Kirche symbolisiert. Jeder Christ wird durch die Taufe zu einem lebendigen Glied, zu einem Organ, zum Arm, zum Bein, also zu einem Stück an einem lebendigen Körper, an diesem Leib. Und in all diesen verschiedenen Bildern wird deutlich, dass ich als Kind Gottes mit meiner privilegierten Vater-Kind-Beziehung zugleich in die Familie Gottes hineingeboren bin. Und neben meinem Vater im Himmel Schwestern und Brüder habe, an denen ich nicht vorbeikomme. Es ist nicht möglich, meine Geschwister abzulehnen, ohne gleichzeitig meine eigene Gotteskindschaft abzulehnen. In einigen Aussagen Jesu finden wir Hinweise darauf, wie konkret und wie real für den Herrn, zum Beispiel seine Jünger, als Familie gelten. Seine Jünger sind ihm eine neue Familie geworden. Im 8. Kapitel des Lukas-Evangeliums heißt es, eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Sie konnten aber wegen der vielen Leute nicht zu ihm gelangen. Da sagte man ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Er erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Dieser zunächst erschreckende Satz Jesu zeigt, wie sehr für ihn die mit der Taufe erwirkte Gemeinschaft eine Realität geworden ist, die alle natürlichen Bindungen übersteigt. In den Augen Gottes ist meine Beziehung zu einem mir unbekannten Christen am anderen Ende der Welt realer als jede verwandtschaftliche Bindung. Ich glaube, hier wird uns wieder einmal bewusst, dass die unsichtbare Wirksamkeit der Sakramente und die Ernsthaftigkeit dessen, was da in der Taufe passiert, nie ausreichend betrachtet werden kann. Man hat uns nicht nur als Symbol ein bisschen Wasser über den Kopf geschüttet und uns dann irgendwie in einen Verein als Mitglied eingetragen. Nein, die Gemeinschaft der Kirche ist die prägendste Verbindung meines Lebens. Auch wenn ich vielleicht nur die wenigsten meiner Geschwister kenne, stehen meine Brüder und Schwestern mir näher als vielleicht ein seit Jahren bekannter Freund oder Menschen, mit denen ich biologisch verwandt bin. Die Taufe gliedert uns ein, macht uns zur Familie Gottes. Und Gott schaut auf diese Familie, schaut auf den Einzelnen als Glied einer Familie. Für ihn bin ich nicht nur das einzelne Kind, sondern immer auch der Bruder meines Bruders, der Bruder meiner Schwester. Wenn wir das Bild der Familie verwenden, dann wollen wir an dieser Stelle auch auf Familienprobleme zu sprechen kommen. Die Familie ist nicht die einfachste Gemeinschaft, in der wir leben. Im Gegensatz zu allen anderen Gemeinschaften kann man sich seine Familie nicht aussuchen. Sie ist jedem von uns vorgegeben und niemand kann ihr entkommen. Wie es unmöglich ist, aus seiner Familie auszutreten und die Kindschaft zu verlieren, genauso unmöglich ist es, die familiäre Gemeinschaft der Kirche zu verlassen. Das kennen wir. Es mag Familienmitglieder geben, die zu keiner Familienfeier mehr erscheinen. Aber ihre Gene haben sich dadurch noch lange nicht verändert. In jeder ihrer Körperzelle tragen sie den genetischen Code ihrer Familie. Und genauso verhält es sich in der Gemeinschaft der Kirche. So wenig ich die Gotteskindschaft durch mein eigenes Verhalten verdient hätte, genauso wenig kann ich sie verlieren. Und solange ich Gottes Kind bin, habe ich auch Geschwister. Ob ich dies will oder nicht, ob diese mir passen oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt im Folgenden auf das ein oder andere schwarze Schaf unserer Familie schauen, dann muss uns eins immer klar sein. Auch wenn es eine andere Farbe haben mag, es gehört zu meiner Herde. Ich kann es nicht aus- und abstoßen. Würden wir es verlassen, dann würde der Hirte es unermüdlich suchen. Und, so haben wir es im Evangelium des vergangenen Sonntags gehört, er würde sogar den Rest der Herde vernachlässigen, um dieses eine verlorene Schaf zu finden. Ich glaube, dass uns der Herr mit diesem Evangelium des guten Hirten oder des verlorenen Schafs zeigen will, in welcher Weise er selbst auf das verlorene Schaf schaut. Und das scheint mir im Hinblick auf unsere Familienprobleme in der Kirche immer wieder das letztentscheidende Kriterium zu sein, an dem ich alle meine Gedanken, meine Gefühle und meine Worte zu prüfen habe. In welcher Weise blickt Jesus selbst auf meine Schwester oder auf meinen Bruder, die sich vielleicht verlaufen haben? Ich habe mich menschlich immer wieder gefragt, beim Hören des Gleichnisses vom guten Hirten, ich habe mich immer wieder gefragt, ob es sich bei diesem guten Hirten nicht doch um einen hochverantwortungslosen Schäfer handelt. Schließlich hat er ja scheinbar das Leben von 99 Tieren riskiert. Zumindest hat er diese aus dem Blick gelassen, um ein einzelnes verirrtes Schaf zu retten. Und mir ist inzwischen klar geworden, dass dieses Gleichnis nicht nur eine Botschaft für das verlorene Schaf beinhaltet, sondern auch einen Aufruf an den Rest der Herde enthält. Oftmals hören wir dieses Gleichnis und deuten es auf dieses eine verlorene Schaf. Und dabei übersehen wir diese 99 verbleibenden Tiere. Denn diese 99 Tiere sind aufgerufen, an der Rettung des einzelnen Schafes insofern mitzuwirken, als sie ihrem Schäfer ja die Möglichkeit geben, diesem Einzelnen hinterherzugehen. Nur weil sich diese Herde als Einheit betrachtet, obwohl sich ein Tier verirrt hat und fernab der Gemeinschaft steht, aber nur weil sich diese Herde letztlich als Einheit betrachtet und diese 99 sich vernünftig verhalten, kann der Hirte sich aufmachen und das verlorene Schaf retten. Prüfen wir uns einmal, wie wir uns vermeintlich als eines der 99 Tiere fühlend, wie wir uns verhalten und ob auch wir es dem Herrn durch unser Verhalten ermöglichen, sich aufzumachen und unseren verlorenen Bruder, das verlorene Schaf, zu suchen. Wir wollen jetzt noch einen Blick darauf werfen, wie Jesus selbst mit den verlorenen Schafen oder vielmehr mit den in der Kirche schwarzen Schafen anzutreffenden schwarzen Schafen umgegangen ist. Jesus hat während seines irdischen Lebens sehr konkret die Begegnung mit schwarzen Schafen innerhalb seiner neuen kirchlichen Familie machen müssen. an seinem Umgang mit der Sünde und mit den Sündern in der Kirche wollen wir uns orientieren. Schauen wir, wie der Herr selbst mit seinen gefallenen Aposteln umging. Wir müssen feststellen, dass so sehr der Herr immer wieder im Innersten vom Unverständnis, von dem irdischen Denken, den Karrieregedanken und den anderen Fehltritten seiner Apostel erschüttert war, dass er ihnen gegenüber dennoch treu blieb. Seine Liebeswahl, durch die diese Apostel zu Apostel wurden, ist selbst durch den schwersten Glaubensabfall nicht in Frage gestellt worden. Judas, der Verräter, durfte im Abendmahlsaal Platz nehmen. Der Herr hat ihm die Füße gewaschen und er hat ihm seinen Leib und sein Blut in der Eucharistie gereicht. Ich denke, dass mit diesem Verrat aus dem Zwölferkreis der Herr den größten Schmerz seines Lebens erfahren hat, weil er nicht nur die Ablehnung durch seine Heimatstadt, durch sein Volk oder durch die Vertreter der jüdischen Religion erfahren musste, sondern der Verrat des Judas brachte die Ablehnung in den innersten Kern der Familie. Jemand, den Jesus selbst gegenüber seiner eigenen Mutter einmal als Bruder verteidigt und gewissermaßen vorgezogen hat, fällt ihm jetzt in den Rücken. Und diese Erfahrung zeichnet wirklich den inneren Schmerz und Leiden des Kreuzweges Jesu aus. Im Herzen Gottes erfährt er Verrat und Ablehnung. Und doch ist diese Anwesenheit des Verräters im Abendmahlsaal von ganz großer Bedeutung. Denn erst Judas provoziert eine menschlich nicht mehr ausdrückbare Liebe. Jesus geht die Reihe der Apostel durch. Und in dem Augenblick, in dem er sich zu Füßen des Judas kniet und den Blick des Verräters sieht, erst in diesem Augenblick ist er gefordert, eine noch größere Liebe hervorzubringen, als dies bei den anderen Jüngern möglich war. Für den Herrn wurde die Sünde, insbesondere die Sünde innerhalb der Kirche, bei ihren höchsten Amtsträgern zum Anlass, noch mehr zu lieben. Nicht einmal mehr der Glaubensabfall, der Verrat, konnte die Bewegung der Liebe umkehren. Im Gegenteil. Die widerwärtigste Sünde hat zu einer noch größeren Liebe geführt. Die Sünde in der Kirche wurde für Jesus selbst zur Schule der Liebe, also zum Anlass, in der Liebe zu wachsen. Diese göttliche Reaktion ist aus menschlicher Kraft nicht zu leisten. Hier handelt wirklich der Heilige Geist als das Gesetz der göttlichen Liebe. Und auch wir können eine solche Reaktion, ja allein den Gedanken daran, dass die Sünde in der Kirche als Schule der Liebe betrachtet werden kann, nur inständig im Gebet erflehen. Und dennoch scheint mir diese Perspektive die einzige, mit der wir dem Teufel nochmal einen Haken schlagen können. Und die Sünde auch in der Kirche uns nicht selber in die Sünde des Zornes, der Verzweiflung und der Ablehnung treibt, sondern die Sünde zum Anlass größerer Liebe wird. Ich möchte in der verbleibenden Zeit diese theoretischen Ausführungen über die Sünde in der Kirche noch in einem konkreten Teil anwenden auf die schrecklichen Erfahrungen der vergangenen Monate, in denen Fälle von durch Priester begangenen sexuellem Missbrauch an Minderjährigen bekannt wurden. Und Ich orientiere mich hierbei in besonderer Weise an dem Brief des Heiligen Vaters vom März diesen Jahres, den er in großer Einfühlsamkeit an die Kirche in Irland geschrieben hat und in dem er sich diesem Thema stellt. Zunächst sollte uns der immense äußere Schaden, der durch das Bekanntwerden der begangenen Verbrechen über die Kirche eingebrochen ist, daran erinnern und immer wieder neu davor erzittern lassen, welchen inneren geistlichen Schaden jede in der Sünde begangene Kirche anrichtet. Wenn wir die eben betrachteten unterschiedlichen Bilder der Kirche ernst nehmen, die uns die lebensnotwendige Verbindung der einzelnen Glieder untereinander und zum Herrn verdeutlichen wollen, dann müssen wir uns darüber klar werden, dass jede von mir vielleicht im geheimen Kämmerlein meines Denkens begangene Sünde, dass jede von mir begangene Sünde die Fruchtbarkeit des Leibes Christi behindert und somit der ganzen Kirche schadet. Ich behindere durch mein schlechtes Denken, durch mein schlechtes Reden und durch mein schlechtes Tun den Gnadenfluss für andere. Das heißt, meine persönliche Schuld, auch wenn sie vielleicht niemandem bekannt ist und nicht unbedingt zu den allerschwersten Vergehen zu zählen ist, beschmutzt das Antlitz der Kirche und steht mit anderen Sünden in einem geistlichen Zusammenhang. Ja, in gewisser Weise kann man sagen, dass meine Sünde die Sünde des anderen, die Sünde meines Bruders, meiner Schwester begünstigt und ich somit in dieser familiären Verbindung mit Verantwortung trage für das Heil oder auch für das Unheil meines Nächsten. Vielleicht kennen Sie diese Erfahrung, dass Sie umgeben von Heiligen oder von Menschen, deren tiefste Sehnsucht es ist, heilig zu werden, die nach Heiligkeit streben, dass es Ihnen in dieser Umgebung viel leichter fällt, ebenfalls positive Gedanken zu fassen, das Gute zu suchen und das Böse zu meiden. Und wir alle kennen die Erfahrung, dass wir in der Gegenwart und in der Umgebung von Menschen, die das Ziel der Heiligkeit, die das Ziel der wahren Liebe aus dem Blick verloren haben, viel eher dazu neigen, auch selber dieses Ziel zu vernachlässigen, Gott zu vergessen und uns in anderen Gedanken zu verlieren drohen. Immer wieder muss ich mir deshalb, wenn ich mit Schrecken auf die geschehenen Verbrechen schaue, die Frage stellen, wie es um mein eigenes Herz steht. Schauen wir noch auf die konkreten Schritte, die der Heilige Vater im Umgang mit diesen Schwierigkeiten, ja mit diesen grausamen Verbrechen in der Kirche anrät. In einem ersten Schritt ist es ihm sehr wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen. Und er spricht nicht nur von den begangenen Sünden und Abscheulichkeiten, sondern er spricht auch von den Enttäuschungen, von dem Vertrauensbruch, den diese Ereignisse in den Herzen der Gläubigen ausgelöst hat. Nennen wir auch unsere Verwirrung, die wir angesichts dieser Ereignisse in unserem Herzen empfinden, unsere Enttäuschung, die auch in Wut sich äußern kann, nennen wir diese beim Namen. Er spricht davon, die Situation offen zuzugeben und die begangenen Sünden in aufrichtiger Reue zu bekennen. In einem zweiten Schritt geht es dem Heiligen Vater darum, jetzt nicht allein die Sünde in der Kirche zu sehen, ohne auf das Fundament zu schauen, auf dem die Gläubigen stehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Rat, gerade dann, wenn das alles über uns hineinzubrechen scheint, dürfen wir uns auch an das Heilige in der Kirche erinnern, an die Menschen, die uns heiliges Vorbild sind, an die Dinge, die wir von der Kirche empfangen haben, ja, an den Felsen, auf denen diese Kirche steht. Und ein dritter Aspekt ist dieser Aufruf zur geistlichen zum geistlichen Zusammenhalt. Dass wir in diesen schwierigen Zeiten uns als Familie begreifen. Und so widerlich die Sünde meines Bruders ist und so sehr ich diese verurteile und ablehne, so sehr muss ich gerade in solchen Situationen die Familie zusammenrufen. Sehr konkret spricht der Heilige Vater die geistlichen Mittel an, die uns in dieser Situation helfen können. Es geht um Gebet, um Fasten, um Werke der Barmherzigkeit. Er ruft uns auf, das Sakrament der Versöhnung wieder neu zu entdecken. Also als Gegenbewegung gegen die Sünde des anderen, meine eigene Sünde zu bekämpfen. Es ist für mich ein wunderbares Beispiel aus dem Leben der kleinen Therese, die schon als sehr junges Mädchen von einem schweren Verbrecher durch die Zeitung erfuhr, von einem Mörder, der sich nicht bekehren wollte. Und wenn sich halb Frankreich über diesen bekehrungsunwilligen Mörder aufgeregt hat, dann war diese kleine Therese als junges Mädchen in der Lage, zu ihrem Pfarrer zu gehen und anonym die heilige Messe für diesen Mörder zu bestellen, dass er sich bekehren möge. Also selbst zu dieser damaligen Zeit der abscheulichste Verbrecher wurde für die kleine Therese ein Grund zu lieben, zu opfern, sich selbst anzubieten, dass doch alles geschehen möge, um diesen Bruder wieder auf den Weg des Glaubens zu bringen. Bitten wir den Herrn im Abschluss darum, dass er uns Tränen schenke, dass wir lernen, mit seinen Augen auf die Kirche, auch auf die Sünde der Kirche zu schauen und dass seine Tränen zu unseren Tränen werden und dass diese Tränen Segen bringen und Heilung schenken. Lasset uns beten. Dreifaltiger Gott, wir bringen dir die Wunden unserer Kirche und wir wollen dich bitten, dass dein barmherziger Blick, der auf jedem einzelnen unserer Geschwister ruht, unser Herz anrührt, dass wir neu lernen in Liebe, auf deine Braut, die Kirche, zu schauen, dort, wo sie heilig ist und dort, wo wir selbst sie durch unsere Sünde befleckt haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und stärke euch und lasse die Liebe in eurem Herzen wachsen, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank Ihnen für den Vortrag. Und herzliches Vergelt's Gott auch an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei waren in der Sendung zum Thema Die Gemeinschaft der Kirche als Schule der Liebe. Unser Referent war Daniel Pacho, Priester aus Rom. Wenn Sie Interesse haben, diese Sendung nochmals zu hören, dann können Sie morgen ab 9 Uhr beim CD-Dienst wieder eine Aufzeichnung bestellen. Die Nummer ist 0700 75 25 75 20. Außerdem wird ab heute Nachmittag auch ein Podcast auf der Internetseite bereitgestellt. Unter www.horeb.org haben Sie dann die Möglichkeit, die Sendung auch im Internet zu hören und sogar als Datei auf dem eigenen Computer zu speichern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gesegneten Nachmittag mit den Sendungen von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol wünscht Ihnen Monika Barget.